Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Mein Name ist Marin Kopocz und ich freue mich sehr, dass ich heute wieder mit Dr. Henrik Leber, Fondsmanager bei Arcatis, sprechen kann. Hallo Herr Leber, schön, dass Sie da sind. Dann lassen Sie uns direkt reinstarten. Wir haben einige aktuelle Themen. Herr Leber, ich fange drei Sätze an. Sie beenden sie bitte. Die Überraschung an den Börsen wird jetzt.
Die Trendwende von den großen Namen zu den kleinen Namen.
Der Sommer wird noch
unruhig
und die Magnificent Seven werden abverkauft, weil
sie weiß, jeder hat und man entdeckt, dass in der zweiten Reihe noch interessante Titel liegen.
Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Ja, Herr Leber, wir haben es jetzt dann schon direkt am Anfang angesprochen. Wir haben es auch letzte Woche gesehen, ein leichter Favoritenwechsel könnte sich andeuten. Sie haben es auch gerade gesagt. Die Rotation hin von den großen bekannten Werten, weil sie schon jeder hat, hin zu den kleineren. Wird sich das jetzt dann in den nächsten Wochen wirklich so vollziehen?
Also ich hoffe dringend darauf. Denn wenn man mal die großen 7 oder 8 rausnimmt aus den ganzen Börsenindizes, der Rest des Marktes hat ja gar nicht viel gemacht. Und ich erlebe einfach, dass viele wirklich gute Aktien einfach komplett ignoriert werden, weil jeder seine Nvidia haben muss. Und der Grund ist ja nicht, dass viele Investoren sagen, die Nvidia finden wir toll, sondern der Grund ist, wenn ich sie nicht habe, sehe ich schlecht aus bei meinen Kunden. Das ist ein ganz schlechtes Kaufmotiv und ich glaube, die zweite Reihe bietet so viel mehr. Und das haben wir jetzt letzte Woche zum ersten Mal erlebt, dass da die Trendwende kommt.
Sie haben es angesprochen und auch wir bei Börse Online hatten da letzte Woche ein Video zu gemacht, dass zum Beispiel im S&P 500 die Werte, die besser laufen als der Index, sozusagen die Anzahl der Werte auf einem Rekordtief ist. Auf der anderen Seite auch im Nasdaq 100, nicht rekordtief, aber sehr, sehr wenige Aktien im Vergleich zur Vergangenheit, die über ihrer 200-Tage-Linie notieren. Bevor wir jetzt gleich zu Einzelwerten kommen, ist es für den Gesamtmarkt jetzt dann auch eine schwierige Situation, weil diese großen Aktien die Indizes halt auch nach oben gepusht haben?
Also ich finde, es ist eher eine befreiende Situation. Ich suche doch meine Aktien und viele andere in meiner Branche tun das genauso überall im Markt, bei den Großen und bei den Kleinen. Und lieber weil bei den Kleinen, weil die langfristig besser laufen, die haben ja noch die Wegstrecke nach oben vor sich, die Großen sind schon da. Das heißt, die kleineren Aktien müssen sich langfristig besser entwickeln und das zeigt auch die Statistik. Und dann kauft man diese Aktien und denkt, warum hängt mich der Index wieder ab? Was habe ich denn verkehrt gemacht? Und es ist einfach wichtig, dass wir ein bisschen wieder in die Breite gehen. Die Magnificent 7 von 7, die finden wir heute. Und das sind gerade die kleinen Aktien. Da muss eine solche Trendwende hin in die Breite des Marktes periodisch kommen.
Sie haben es schon angesprochen. Sie schauen dann auch mal in die zweite Reihe, vielleicht in die dritte Reihe. Was haben Sie da zuletzt entdeckt? Welche Unternehmen fanden Sie spannend?
Also ich finde ganze Sektoren spannend. Eine Sache, die mir auffiel vor ein paar wenigen Wochen, als ich in Miami Beach war, auf einer Konferenz, wäre auch gern am Pool gewesen, aber die Konferenz war wichtiger. Die fing an am Montag und endete Donnerstagmittag. Und Donnerstag, der letzte Tag, ich sitze in dem Raum drin mit der Präsentation, so es finden 6 oder 8 Räumen parallel statt und ich schaue um mich und ich bin der einzige Zuhörer im Raum. Es kam nachher noch jemand dazu. Und ich gehe den ersten Tag, da war die BioNTech, gleich die zweite Präsentation, da waren vielleicht 20, 30 Leute im Raum. Auf der ganzen Konferenz etwa ein Zehntel von dem, was ich ein paar Wochen vorher in Asien erlebt hatte, wo Tausende von Investoren da waren. Und die Tatsache, dass sich kein Mensch für diese Aktien im Moment interessiert, das war jetzt Healthcare, ist für mich ein Zeichen, dass da hochinteressante Chancen schlummern. Es gilt aber auch für deutsche Aktien zum Beispiel. Wenn ich mir die Sartorius-Aktie angucke, die in dem Biotech-Bereich ist, die sind ja mal von rund immer 600 auf unter 300 zurückgekommen. Nicht, weil sie irgendetwas falsch machen, sondern einfach, weil die Investoren den Spaß dran verloren haben. Keine Neuigkeiten und sie gehen nicht rein. Oder ich schaue mir eine Carl Zeiss Meditech an mit ihren Brillen. Kurzsichtigkeit bleibt, die Aktie fällt. Und da passt irgendwas nicht zusammen. Das, was sich fundamental in den Aktien tut, und das, was die Börse dazu sagt, liegt im Moment extrem weit auseinander. Und das ist eigentlich für mich eine richtige Chance. Mhm.
Welche Sektoren abseits der Healthcare-Branche finden Sie sonst noch spannend, Herr Leber?
Naja, da gibt es einen ganz großen Bereich der Infrastruktur, den ich spannend finde. Ich hätte am Wochenende jetzt nochmal geguckt, wie viel Transatlantikkabel es gibt. Wissen wir, wir machen heute irgendwie mit ChatGPT, spielen wir da so ein bisschen rum. Wir haben eine Google-Anfrage und wir gucken auf Amazon einen Film oder auf Netflix. Und irgendwo kommen die Daten ja her. Die kommen aus Rechenzentren und die Rechenzentren sind mit Kabeln miteinander verbunden. Und dann schaue ich auf der Website Telegeography nach und finde 1,4 Millionen Unterseekabel sind weltweit verlegt. Und die müssen irgendwo erstmal gemacht werden, diese Kabel, die müssen verlegt werden. Da gibt es Schaltstationen dazu, da gibt es Rechenzentren. Für die Rechenzentren gibt es Stromversorger. Da gibt es Firmen, die machen die Steuern und optimieren die Stromlast. Es gibt dann Firmen, die machen die Langstreckenkabel, also die großen Netze miteinander verbinden. Und das ist ein Sektor, der im Moment nicht in der Aufmerksamkeit steht, weil Infrastruktur ist so ein bisschen langweilig. Und das ist für mich der, neben dem Healthcare-Bereich, der zweite große Bereich, den ich im Moment richtig günstig finde.
Haben Sie auch aus dem Infrastrukturbereich dann eine Aktie? Wir haben, glaube ich, schon mal über eine geredet, die diese Unterseekabel macht oder generell ein, zwei Aktien aus dem Infrastrukturbereich, die man sich mal anschauen könnte. Jetzt keine Empfehlung, aber die Sie spannend finden.
Ja, das sind so verschiedene, aber das sind auch Wiederholungen, die ich jetzt bringe. Das ist eine Firma wie zum Beispiel die Fortescue Metals in Australien. Und ich habe gestern Abend nochmal angeschaut, ein Paper, das die Sachverständige, die Frau Grimm, Frau Professor Grimm geschrieben hat. Die ist ja im Sachverständigenrat und ist aber gleichzeitig Expertin für die Wasserstoffwirtschaft. Und sie schreibt da einfach ein sehr gutes Paper, dass wir doch wirklich bitte den Wasserstoff aus den Ländern mit der hohen Sonnenintensität nutzen sollten. Und zwar hier bei uns in der Stahlindustrie, um den Stahl sauber zu bekommen. Wir denken ja immer in Deutschland, wir müssten die Sonnenkollektoren auf unseren Dächern haben, aber viel Sonne haben wir ja hier nicht. Aha. Andere Länder wie die Sahara-Region oder Südamerika oder Australien haben das. Und die können die Sonne in Ammoniak, also Wasserstoff und dann Ammoniak verwandeln, damit Schiffen locker über die Ozeane schiffen und dann hier in Europa oder Japan saubere Energie und sauberen Stahl produzieren. Und da gibt es eine Firma in Australien, die heißt Fortescue Metals, die haben wir seit einigen Jahren, die ist nicht teuer bewertet. Sie hat ein Basiseinkommen aus der Förderung von Eisenerz, das sie im Wesentlichen in China verkauft. Damit finanziert sie die Entwicklungen im Wasserstoffbereich. Und das ist so eine Aktie, die man jahrzehntelang wahrscheinlich halten kann, weil sie das Saudi-Arabien des Wasserstoffs werden wollen. Es gibt eine andere Aktie, die ich sehr mag, die aber leider schon gelaufen ist, die Firma Prysmian aus Italien. Aha. Diese Stromnetze müssen ja verbunden werden. Und jetzt hat neulich Deutschland das Nordsee-Stromnetz mit Großbritannien das Projekt für die Verbindung der beiden Regionen eingeleitet. Und da kann das die deutschen Nordsee-Stromproduzenten mit ihrer Windkraft, können diese Windkraft dann nach Großbritannien schicken. Und das geschieht mit Hochleistungskabeln, die unter Wasser verlegt werden und die aber auch richtig teuer werden. Als ich die Aktie zum ersten Mal angeguckt habe von Prysmian, hatten die einen Auftragsbestand von 6 Milliarden. Inzwischen haben die einen Auftragsbestand in diesem Segment von 18 Milliarden. Man sieht, da kommt Monat für Monat ein neuer Auftrag rein, um diese Stromkabel zu verlegen. Ja, also das sind so zwei Beispiele, die nicht spektakulär sind, aber dennoch einfach ganz solide aufgestellt sind.
Wichtig, Herr Dr. Leber, wird ja jetzt auch die Berichtssaison, die jetzt so langsam dann ins Rollen kommt. Auch Goldman Sachs hat gesagt, dass das jetzt eine Bewährungsprobe für den Markt wird, weil er halt so gestiegen ist, worüber wir auch schon gesprochen haben. Schaut man sich aber viele Gewinnschätzungen an, mal abseits von den großen Unternehmen, dann kommt auch da wieder mehr Dynamik nach oben rein. Ist das auch eine These jetzt von Ihnen, dass diese Quartalszahlensaison die Aktien aus der zweiten und dritten Reihe auch weiter nach oben treiben kann?
Das kann ich nicht so klar sagen, weil ich mich mit Quartalsberichten nicht besonders gut auskenne. Wenn ich eine Aktie anschaue, dann schaue ich drauf, läuft das Kerngeschäft gut? Mhm. Und ich nehme mal eine Aktie wie Uber, die mich jetzt seit kurzem ziemlich interessiert, weil die Zahl der Nutzer von Monat zu Monat weiter zunimmt und die Zahl der Nutzungen pro Nutzer auch zunimmt. Und wenn man das mal durchmultipliziert, dann sieht man da, dass die Fundamentaldaten sich sehr stetig weiterentwickeln und die Börse schwankt einfach hin und her. Und da ist mir dann das aktuelle Quartal überhaupt nicht so wichtig. Das Quartal ist ja häufig saisonal geprägt. An der Firma BioNTech ist immer das vierte Quartal wegen den Impfstoffen sehr stark. Und da schaue ich nicht so sehr auf Quartalszahlen, sondern mehr, stimmt der fundamentale Trend? Jetzt gucken wir uns nochmal, wenn Sie möchten, einmal noch auf die Uber drauf. Mhm. Die Aktie kennen wir ja alle seit vielen, vielen Jahren. Und es war mal eine ganz heiße Aktie, weil die technologisch so neuartig sind und auf der Sharing Economy beruhen. Man teilt eine gemeinsame Ressource mit anderen und das ist ja volkswirtschaftlich sehr sinnvoll. Jetzt bin ich am Freitagabend von Bad Homburg mit Uber nach Frankfurt gefahren. Und es ist einfach. Erstmal ist es billiger. Dann weiß ich, dass der Fahrer die Strecke genau fährt, die ich auch fahren möchte und nicht kurz vorm Ziel fragt, wo ich eigentlich hin möchte, weil dann die sich nicht auskennen im Stadtplan. Die Abrechnung stimmt, ich muss das Portemonnaie nicht rausziehen, ich kann den Fahrer beurteilen, er kann mich beurteilen. Wenn ich irgendwie aufdringlich würde oder Alkohol trinken würde im Auto, würde ich eine schlechtere Note wahrscheinlich kriegen. Und das sorgt für Qualität. Und wenn man das dann mit neuen Themen vielleicht verbindet, vielleicht dem selbstfahrenden Auto in den nächsten Jahren, dann ist das eine Firma, die das Taxigewerbe generell aufrollt. Die Taxis verschwinden nicht, aber sie müssen Geld an jemand Drittes abliefern. Und ich sehe, dass es langsam in die Breite geht. Und wenn so ein Trend mal in die Breite geht und die Firma nichts verkehrt macht, dann wird die Firma über die nächsten Jahre größer und besser werden. Und das sind so fundamentale Dinge, die mich dabei treiben und nicht die Quartalsdaten.
Ja, ist ja auch dann für Anleger auch ein guter Input, sich dann nicht von den kurzfristigen Quartalzahlen und Schwankungen dann verrückt machen zu lassen, sondern natürlich weiterhin langfristig zu investieren. Und wo Sie das Thema selbstfahrende Autos ansprechen, dann kurz der Schwenk zu Tesla. Denn Wedbush Securities hat letzte Woche geschrieben, dass Tesla deren Meinung nach eine der unterbewertetsten KI-Aktien überhaupt sei. Sie kennen sich ja im Thema KI sehr gut aus. Wie ist Tesla da einzuordnen?
Das kann ich nur schwer beurteilen. Es wird behauptet, sie haben ja auch, glaube ich, diese Dojo-Chips und so weiter und es auch sehr gut machen. Und ich glaube, auch im Bereich selbstfahrendes Auto, das ist ja im Grunde KI-Datenverarbeitung. Ich glaube, da sind sie ziemlich gut. Ich meine, da müssen sie sich direkt messen, das mit der Nvidia. Und ich glaube, das sind Pegasus-Chips, oder ich bin mir nicht ganz sicher. Aber Nvidia ist, glaube ich, der Hauptwettbewerber. Aber auch Cruise, also die General Motors-Tochter, ist da auch ziemlich stark. Ich habe vor einiger Zeit in Phoenix, Arizona, dann eben Autos ohne Fahrer fahren sehen. Also Tesla ist da nicht allein. Sie sind da sicherlich ziemlich gut und sie sind sehr innovativ. Was mich an Tesla im Bereich KI, sag mal, hindert, dort zu investieren, ist, Tesla lebt davon, dass es Autos verkauft. Und die Stückzahl der Autos, die sie verkaufen, bestimmt irgendwo den wirtschaftlichen Erfolg. Und wenn Tesla 1 Million oder 2 Millionen Autos verkauft, dann ist der Erfolg von Tesla an der Stelle irgendwo begrenzt. Nvidia wird versuchen, ihre Computer, die sie haben, an die Autohersteller zu verkaufen. An eine Mercedes zum Beispiel oder andere. Der gesamte Weltautomarkt ist aber eher bei 80, 90 Millionen. Und wenn Nvidia dort Chips verkauft, dann sind das wahrscheinlich 10-mal so viele, wie eine Tesla verkaufen kann, die in die eigene Flotte hinein verkauft. Da bin ich aber von der Physik der Flottengröße ein bisschen beschränkt bei der Tesla, so innovativ die auch sein mögen. Und wenn einmal das Design von Tesla nicht mehr schön ist, wenn irgendwo Fertigungsprobleme auftauchen sollte, wenn man keinen Spaß mehr hat, weil die Innovation weg ist, dann ist die ganze Marke Tesla absatzseitig gefährdet und dann hilft auch die schönste KI nichts.
Ja. Beim Thema KI, Herr Leber, habe ich letztens ein sehr schönes Interview mit Ihnen bei Cash gelesen, wo Sie sagten, dass Sie bereits in den 90er Jahren sich für das Thema KI interessiert haben und damals auch schon einige KI-Programme schrieben.
Ja. Ja, das stimmt. Also, was mich interessiert an der KI, ist einfach, dass die Maschine mehr Daten verarbeiten kann als ich. Und das geht noch weiter zurück, mein Interesse daran. Mhm. Ich hatte vor Jahren mal ein Projekt gemacht im Thema Kreditwürdigkeitsprüfung bei einem Autohersteller. Wie kann ich unterscheiden, ob ein Mensch kreditwürdig ist oder nicht? Und das ist ja im Finanzsektor kriegsentscheidend. Wenn ich die besseren Risiken mir hole, ob das eine Versicherung ist oder ein Auto, eine Autoversicherung, dann bin ich dem Wettbewerb überlegen, weil ich bessere Preise anbieten kann und die besseren Risiken bekomme. Und ich hatte damals ein Programm gemacht, wir haben dann die Daten des Autoherstellers genommen und haben ausgewertet. Und da kamen ganz überraschende Einsichten heraus in dieser Massendatenanalyse. Das waren damals Baumdiagramme. Ja-Nein-Entscheidungen, dann die nächste Ja-Nein-Entscheidung und so weiter, bis man das Kreditprofil hatte. Und diese Fähigkeit der KI, mehr Daten zu verarbeiten, als ich selber im Kopf kann, hat mich immer fasziniert. Ich habe dann in den 90er Jahren KI-Programme gemacht, Makroprogramme, um Kurse zu prognostizieren. Wir haben das auch runtergebrochen auf Regionen, also wir haben praktisch alle Daten gehabt, bei uns in der Firma zu dem Thema Länder und auch Branchen und haben für jedes Land ein eigenes kleines KI-Programm gebaut, das die Prognose machen sollte. Das Problem ist, es waren keine Massendaten. Die Makrodaten, die wir heute häufig lesen, Zinsen, Inflation, Short Interest, Volatilität, sind wenige Daten. Die KI ist aber für viele Daten gedacht. Und darum glaube ich, kann man mit wenigen Daten, wie ich das damals gemacht habe, KI nicht sinnvoll anwenden. Sobald es komplex und unübersichtlich wird, kann die KI ihren Vorteil ausspielen, nämlich in diesem Wust an Daten Muster erkennen. So, und darum waren meine Versuche damals schick. Sie haben auch Spaß gemacht. Es kamen auch immer Prognosen raus, aber sie haben nichts getaugt.
Wie setzen Sie dann heute, Herr Dr. Leber, die KI bei Ihren eigenen Fonds und in Ihrer eigenen Arbeit ein?
Ja, also wir haben heute drei Ansatzpunkte für den Einsatz von KI. Das eine ist ein Modell, das wir uns vor Jahren haben bauen lassen von der Firma Nations. Wir sind damit, glaube ich, 2016 oder 2017 an den Markt gegangen mit dem weltweit ersten komplett KI-gesteuerten Aktienfonds. Das ist das eine Modell. Das zweite Modell haben wir hausintern entwickelt. Und das dritte Modell ist gerade in Arbeit und liefert schon erfolgreiche Ergebnisse. Aber wir haben es noch nicht in einen Fonds umgesetzt. Die beiden ersten Modelle laufen im Grunde wie ein Wettbewerb. Wir haben jetzt gerade die Fußballweltmeisterschaft hinter uns. Und gerade die Analogie zum Fußball ist wunderbar, weil wir sie dort einsetzen. Der Gedanke ist folgende. Wenn ich eine Spielpaarung vor mir habe und ich einen Fußballexperten vor mir habe, dann wird er schauen, wie waren diese Paarungen, sagen wir Dortmund gegen Bayern, in der Vergangenheit. Man wird dann vergleichen, welche Spieler sind drin. Man wird dann vergleichen, wie teuer sind diese Spieler. Man wird die Halbzeitergebnisse miteinander vergleichen. Und man wird sozusagen zwei Mannschaften gegeneinander setzen und dann sagen, ich glaube, die Bayern oder die Borussen oder wer auch immer werden gewinnen. Und das kann man natürlich mit allen Spielen, mit allen Mannschaften in einer Liga machen. Man kann es europaweit machen. Und man merkt plötzlich, wie komplex das Thema wird. In der Aktienwelt haben wir rund 3000 Aktien und für die haben wir auch immer Daten. Wir wissen, wie der Umsatz sich entwickelt hat, der Gewinn, der Marktwert und können auch das nebeneinander legen. Ich sage immer Adidas gegen Nike und so weiter. Also ein paarweise Vergleich. Und wenn man das häufig genug macht, hat man einige Millionen Datensätze. Und daraus kann die KI dann lernen. Das ist sozusagen der eine Modelltyp für die ersten beiden. Der neuere Ansatz, den wir mit Nations gerade entwickeln, jetzt ist es kompliziert, geht mit sogenannten Bayesian Flow Networks, also bedingten Wahrscheinlichkeiten. Man nennt es auch ein Model of Everything, wo also alle Daten mit allem verbunden sind, ähnlich wie in diesen großen Sprachmodellen. Und das machen wir mit numerischen Daten, also mit fundamentalen Bilanzdaten. Und da sehen die Trefferquoten recht ordentlich aus.
Heißt, das könnte man ganz einfach runtergebrochen sagen, dieses neue Projekt ist dann wirklich mehr im Sinne von einer künstlichen Intelligenz, so wie man sich das vorstellt. Und vorher ist es halt ein riesiger Datenvergleich.
Künstliche Intelligenz, das ist die Überschrift. Wichtig ist, wie das ganze Ding aufgebaut ist. Wir machen keine Vorgaben. Das Modell muss selber lernen. Wir haben beobachtet, dass das Modell lernt, dass kleinere Aktien, die günstig bewertet sind, mit guter Eigenkapitalrendite, häufiger bei den Gewinnern dabei sind. Und da würde ich mal sagen, da wir keine Vorgaben machen, sondern das Modell das für sich herausfindet, kann man das schon wie künstliche Intelligenz bezeichnen. Der große Unterschied ist, zu klassischen quantitativen Modellen ist, dass wir nicht irgendwelche Standardregressionsmechanismen einsetzen, wo die starren Formeln vorgegeben sind, sondern das Modell selber seinen Weg finden lassen, in einer nicht vorhersehbaren Weise. Und darum sind auch die bisherigen Modelle schon KI-Modelle.
Wie schätzen Sie das ein jetzt aufgrund Ihrer bisherigen Erfahrung? Und da sind Sie auch tief drin, Herr Leber, im Bereich künstliche Intelligenz. Können da Programme auch die Börse ein Stück weit vorhersehen? Oder wo gibt es da einfach die Grenzen dieser Programme? Und ab wann wird so ein Modell halt so komplex, dass man es eigentlich auch wirklich nicht mehr vorhersehen kann?
Naja, wir wissen das ja immer, dass es an der Börse ein Rat Race ist, der mit dem besten Programm siegt. Und das macht es auch für die KI so schwierig. Wenn jemand das Wundermittel gefunden hat, wird es kopiert werden und dann neutralisiert es sich von selber, weil alle mit dem gleichen Werkzeug spielen. Das heißt, es geht immer nur um temporär bessere Prognosen. Ich habe vor Jahren mal in einem Aufsatz geschrieben, wenn wir klug Programme an die Börse ranlassen, fließt das Geld aber dahin, wo es am besten untergebracht ist. Also es ist nicht so sehr eine Börsenprognose, sondern eine volkswirtschaftliche Prognose, weil das Programm sagt, hier arbeitet eine Firma gut, hier ist das Management gut, hier muss der Börsenkurs etwas höher sein und damit kommen wir weg von den Stimmungen, die wir häufig am Kapitalmarkt erleben. Also es wird positiv sich auswirken auf den Kapitalmarkt, aber mehr volkswirtschaftlich und es wird nicht so sehr Prognosen abgeben können. Wenn wir mal gucken, was man so reinpackt in das Modell. Also wenn wir damit arbeiten, tun wir ja Fundamentaldaten nicht mehr mit. Wie war die Umsatzentwicklung, die Gewinnentwicklung, wie viel Geld wurde investiert? Das ist ja im Grunde wie ein Unternehmenslenker auch eine Firma betrachtet. Wir fügen jetzt neu hinzu noch Dinge wie, wie waren die Analystengespräche, wie sieht der Markt die Kreditwürdigkeit des Ganzen, gibt es Insiderhandel, also noch weitere zusätzliche Informationen, die praktisch das gesamte Bild einer Firma beleuchten und daraus ein Urteil entwickeln. Aber es ist bei uns eher auf die Einzelfirma bezogen und auf die Attraktivität als auf den Gesamtmarkt.
Kommen wir dann wieder zurück auch zu ein paar Einzeltiteln und zum Thema dann noch KI-Aktien, denn Sie haben es ja auch ganz am Anfang angesprochen. Sie gehen davon aus, dass es jetzt eher ein bisschen Favoritenwechsel gibt. Nun ist aber, das ist ja kein Geheimnis, das hatten wir bei den letzten Videos ja auch, die Nvidia ja zumindest im Dattini Value Flex auch eine sehr große Position. Bedeutet das nur ganz kurz, weil über Nvidia wurde auch schon genug geredet, dass Sie jetzt die Position auch verkleinern oder lassen Sie die wie immer halt einfach weiterlaufen und schöpfen immer mal wieder ab?
Nein, sie schöpfen dauernd ab. Also das ist so wie so ein Hefepott, wo man immer oben was wegnimmt. Bei der Nvidia, wir hätten eine wesentlich höhere Performance erzielt, wenn wir die einfach hätten laufen lassen. Aber ich denke, es ist auch mein Job, so ein bisschen zu schauen, dass wir nicht zu einseitig werden. Und immer wenn sie deutlich über 5% geht, nehmen wir so 1-2 Prozentpunkte raus und realisieren den Gewinn. Und tun das dann in die kleinen Firmen rein. Also in diese CRISPR-Cas-Technik zum Beispiel, für neuartige Medikamente. Die laufen noch gar nicht, die Aktien, aber die haben mein Geld, ihr Geld, unser Geld verdient. Und so leite ich das Geld dann von der Nvidia um in die kleineren Aktien.
Ein Wert, den Sie beim letzten Mal genannt haben und gesagt haben, dass Sie da kaufen, war die Palantir. Und das war tatsächlich gar nicht so schlecht, denn ungefähr seit unserem Video war die Palantir um 30% gestiegen. Sind Sie bislang zufrieden, was Palantir gebracht hat?
Ja, aber ich schaue ja, wie gesagt, nicht auf die kurzfristigen Börsenkurse. Und da sieht man auch so von Quartal zu Quartal nicht so wahnsinnig viel. Das ist nicht sehr aussagekräftig. Aber ich denke, was die Palantir macht, ob das im Krieg in der Ukraine ist, ob das bei den Workshops für die Unternehmen ist, ist einzig. Und ich glaube auch, dass sie eine ganz dominante Marktstellung über lange Zeit behalten werden. Heute sind sie die einzigen, die diese AI-Lösungen für Unternehmen standardisiert anbieten. Da wird auch Wettbewerb aufkommen, aber ich glaube, sie sind über Jahre hinaus wirklich sehr dominant in dem Bereich. Darum, ich bin voll zufrieden mit der Palantir und ich gebe keine Empfehlungen ab, aber wir halten sie weiterhin, weil wir glauben, dass es eine der spannenden Aktien der nächsten Jahre wird. Und auch von der Börsenbewertung. Ich meine, das ist ein 20stel von, mehr ein 40stel oder 50stel von der Nvidia. Wenn sie auf ein Viertel ranrücken würde, dann stünde da eine gewaltige Kursentwicklung bevor. Also ich bin großer Fan weiterhin.
Eine letzte Frage zu KI-Aktien, Herr Dr. Leber. Da haben Sie ja auch gesagt, okay, Favoritenwechsel Werte aus der zweiten, dritten Reihe. Gilt es dann Ihrer Meinung nach auch für den KI-Bereich? Und was gibt es da für ein, zwei interessante Werte, die Sie so auf der Watchlist haben?
Ja, das ist eine Vielzahl von Titeln. Ich bin jetzt in der Chip-Produktion. Ich gehe einfach einen Schritt zurück. Hinter den KI-Firmen stecken erstmal die Chip-Produzenten. Das ist natürlich die TSMC aus Taiwan, die immer eine Spur günstiger ist als andere wegen dem China- und Taiwan-Konflikt. Also die ist immer attraktiv und an der kommt man nicht vorbei. Und dann in die Reihe davor, da gibt es eine Vielzahl von rund 20, 30 sogenannten Wafer-Equipment-Manufacturern. Ob das die Applied Materials ist, die Disco Corporation, die Lam Research, die Lasertech aus Japan. Das sind alles Aktien, die recht langweilige VAT Group aus Österreich, die die Vakuums für die Chipproduktion macht. Das sind reihenweise Titel, die man kaufen kann. So richtig billig sind sie auch nicht mehr, aber wesentlich billiger als die Nvidia.
Dann, Herr Dr. Leber, kommen wir noch zu Kryptowährungen und vor allem dem Bitcoin. Da war ja tatsächlich zuletzt mal wieder etwas mehr los. Der Bitcoin war sogar unter die 200-Tage-Linie gefallen. Da kann man jetzt drüber streiten, ob Deutschland teilweise schuld war, weil ja das LKA Sachsen da 50.000 Bitcoin auf den Markt geschmissen hat. Es gibt natürlich verschiedenste Gründe. Konnte sich jetzt wirklich am Wochenende mal wieder charttechnisch über die 200-Tage-Linie erholen. Sie sind ja auch schon sehr, sehr, sehr lange bei Bitcoin dabei. Und es ist eine große Position im Dattini Value Flex Fonds bei Arcatis. Wie sehen Sie den Bitcoin aktuell?
Unverändert. Also genau das, was Sie schilderten gerade, die großen Abverkäufe von konfiszierten Bitcoin-Beständen haben auf den Markt gedrückt. Das waren nur ein paar Milliarden Euro. Also von daher denkt man, bei so einem riesen Kryptotitel dürfte es nicht viel ausmachen. Aber die Liquidität ist eben nicht hoch. Und wenn dann einer mal einen großen Brocken einfach loswerden möchte, dann drückt das auf den Kurs. Ich glaube, da kommt auch noch eine zweite Liquidation in nächster Zeit. Ich weiß nicht, wer die verkaufen wird, die Amerikaner oder die Deutschen. Und dass der Kurs sich dennoch so gut gehalten hat, trotz des hohen Drucks, ist ja ein Zeichen dafür, dass die Nachfrage weiterhin da ist. Also von daher, meine Einschätzung unverändert, Bitcoin hat Luft nach oben und ich bleibe lange, lange Zeit noch dabei.
Einfach eine kurze Einschätzung, der Bitcoin-ETF ist ja jetzt seit einem halben Jahr am Markt. Wie beurteilen Sie das? Spielt das für Sie überhaupt eine Rolle oder sagen Sie, das ist Ihnen jetzt sozusagen eigentlich auch für den Investment-Case total egal?
Für den Investment-Case ist es mir egal. Was ich nur beobachte, ist, dass der Bitcoin gesellschaftsfähig wird. Wir hatten es ja vorhin bei Uber, wo die Exoten, die Experimentierfreudigen damit rumgearbeitet haben. Und heute ist der breite Mittelstand, der sich für sowas interessiert. Und das ist auch bei Bitcoin. Mit so einem ETF ist man gesellschaftsfähig und es ist nicht mehr ein Schmuddelding, wo die Kriminellen unterwegs sind und die Unterwelt und die Schurkenstaaten, sondern ein Werkzeug einfach, das jeder kaufen kann. Und ich merke das eben auch in Anlagekomitees von großen Vermögen, die sagen, so ein bisschen Bitcoin sollten wir haben, Gold auch, ein bisschen Bitcoin. Es wird einfach gesellschaftsfähig.
Donald Trump gilt ja auch als kryptofreundlich. Wenn er tatsächlich dann im November gewählt wird, denken Sie, dass das für die Kryptobranche gerade in den USA nochmal einen Push bedeuten könnte?
Ja, ich denke, dass generell Trump einen Push für die Börse bedeuten könnte und eben auch für Kryptowährungen. Und jetzt ist so ein Gespräch, das wir jetzt führen, natürlich nicht für den Tag gedacht. Aber ich glaube, nach dem Attentat haben sich die Chancen für Trump deutlich verbessert. Ich schaue immer auf der Prognosebörse Polymarkets. Da kann man eben Wetten abgeben, wer wird Präsident. Und heute Morgen waren es 71% für Trump. Ein Foto geht um die Welt. Das ist das Bild von Donald Trump mit Blut im Gesicht, der amerikanischen Flagge im Hintergrund und er hebt die Hand. Das ist so ein ikonografisches Foto, das den Wahlkampf prägen wird. Ein vergleichbares Foto von Biden gibt es nicht. Und ich glaube, das wird den Wahlkampf eindeutig kippen. Und der Trump wirtschaftsfreundlich ist, ein Steuersenker ist, denke ich mal, wird das der Börse gut tun. Bezüglich Demokratie mache ich mir da ganz große Sorgen. Ich glaube, er zerstört die Demokratie. Aber für die Wirtschaft wird es positiv sein.
Dann, Herr Dr. Leber, hatten wir ganz am Anfang, hatte ich danach gefragt, wie wird denn der Sommer? Und da haben Sie auch gesagt, schwierig und holprig, wenn ich mich richtig dran erinnere. Vielleicht da nochmal kurze Einschätzung. Normal, wir wissen ja, okay, im August, gerade September an den Börsen eher schwächer, jetzt im Präsidentschaftswahljahr. Wie gehen Sie da jetzt in den nächsten Wochen rein?
Also im Moment bin ich dabei, aktiv im Portfolio Ordnung zu machen und ein paar von den hängen gebliebenen Aktien rauszutun und ein paar von den unentdeckten Werten der zweiten Reihe nachzukaufen. Die Unsicherheit wird bleiben, so lange, bis die Demokraten in den USA ihren Favoriten, ihren Wahlkampfkandidaten aufgestellt haben. Und das wird noch spannend, denn wenn wir jetzt wirklich mal da reingucken, ich meine, Biden kann es nicht schaffen, vor allen Dingen nicht 4 Jahre. Das ist einfach in seinem Stand der Demenz nicht mehr machbar. Und die Frage ist, gibt es Kandidaten, die große Chancen haben und welche, die keine Chancen haben? Und das wird sich erst Mitte August beim Parteitag der Demokraten rausstellen. Bis dahin wird das noch ziemlich unsicher werden. Und dann werden wir wahrscheinlich anschließend einen schönen Herbstlauf erleben an den Börsen. Mhm.
Welche negativen Überraschungen könnten Ihrer Meinung nach jetzt aber auch noch passieren? Weil bisslang war das Bild ja eher, ist vielleicht ruckelig, aber eher positiv gezeichnet.
Ja, negativ heißt ja, man rechnet nicht damit. Inflation könnte so ein Thema sein, aber die Inflation kommt runter. Taiwan könnte ein Thema sein, aber die Chinesen werden wohl eher die Wahl abwarten, bevor sie irgendwie was mit Taiwan unternehmen. Russland, Ukraine könnte ein Thema werden. Regierungswechsel in Deutschland könnte ein Thema werden. Aber all das sind Dinge, mit denen ich eben nicht rechne. Ich vermute, die Welt wird auf einem relativ klaren Pfad weiterlaufen. Und alles, was wir an Gefahren sehen, ob das ein neuer Virus ist, möglicherweise auch ein Vulkanausbruch in Italien, all das wissen wir heute schon. Ich sehe im Moment keine, wenn man schwarzen Schwäne um den Horizont biegen, wüsste ich es, wären sie keine schwarzen Schwäne mehr. Aber ich glaube, die Risiken der Welt sind im Moment allen gut bekannt und von daher bieten wenig Chance auf Überraschungen.
Eine Nachfrage bei einem Punkt, weil da sagten Sie auf unserem Zweitkanal Smartes Geld vor rund 2 Wochen, es wird ein Punkt kommen in den nächsten Jahren, wo die Geldgeber in den Anleihemärkten sagen, wir spielen nicht mehr mit. Und das könnte Ihrer Meinung nach eine Krise, eine Vertrauenskrise im Finanzsystem auslösen.
Ja, ich glaube, der Punkt wird kommen, muss kommen. Ich meine, wir haben ja die ganzen Krisen- und Untergangspropheten, die sagen, es ist Überschuldung der Welt ist gigantisch und es muss am Ende kommen, es wird schlimm werden. Übrigens, das ganze Doomsayer, sagt man ja auch, vom Typ Robini. Da ist aber was dran. Denn, okay, erstmal die Verschuldung der Welt ist immer null. Denn was der eine schuldet, hat der andere als Guthaben. Von daher passiert aus der Ecke erstmal nichts. Aber die Frage ist, wer schuldet wem Geld? Mhm. Und da gibt es große Ungleichgewichte. Traditionell haben die Chinesen und die Japaner den Westen finanziert. Das müssen sie aber nicht. Das tun sie ja freiwillig. Und traditionell haben die Amerikaner und einige europäische Staaten auf Kosten anderer gelebt. In den USA ist, glaube ich, die Verschuldungsquote pro Jahr 7% des Bruttosozialproduktes. Und ich denke immer, da kann man prima Party feiern, wenn man sich das Geld borgt und fremdes Geld ausgibt. Wessen Geld ist das? Das ist zum Teil Geld eben der Chinesen und der Japaner. Es ist Geld der großen institutionellen Anleger. Und es ist Geld, das die Notenbank in Form von Geldscheinen gedruckt hat. So, bei den Geldscheinen führt es zu Inflation. Bei den Chinesen und Japanern könnte es zu einer politischen Waffe werden, dass die Chinesen sagen, wir kaufen euer Geld nicht mehr. Ich traue euch nicht oder ich will euch politisch unter Druck setzen. Und bei den Institutionellen hat es schon Phasen gegeben, wo die sagten, wir sind voll mit Dollar und wollen nicht noch mehr haben. Und es wird dann eben Tage geben, also die Staatsschulden werden ja auktioniert, immer an einem Wochentag. Und es hat schon Tage gegeben, wo keine Nachfrage da war. Und jetzt stelle ich mir das mal vor, dass über ein paar Wochen alle sagen, danke, ich habe genug Dollar, mehr brauche ich eigentlich nicht. Und dann der Staat in Finanzierungsprobleme kommt. Erstmal ganz leichte. Dann werden die Zinsen ansteigen, weil man sagt, ich muss mehr Geld anlocken, um den Staat zu finanzieren, damit wir attraktiv sind. Das treibt ja den Dollar nach oben, es treibt auch die Inflation vielleicht nach oben, es wirkt auf alle Fälle die Wirtschaft ab. Und das wird so ein Punkt sein der Wahrheit, wo man sagt, liebe Amerikaner, mit euren Schulden, das war jetzt ein bisschen zu viel. Und dann gibt es eine große Vertrauenskrise an den Geldmärkten. Nicht so sehr an Aktienmärkten, mehr an den Geld- und Zinsmärkten. Und der Punkt wird kommen, nun habe ich den aber auch schon vor 30, 40 Jahren gesehen. Und es ging noch weiter und es ging noch weiter. Und darum weiß ich nicht, ist es heute, ist es in 5 Jahren, ist es in 10 Jahren, aber kommen muss er.
Dann, Herr Dr. Leber, ganz zum Abschluss noch eine Frage. Sie sind ja auch immer viel unterwegs, haben ja auch berichtet, in Miami auf der Healthcare-Konferenz, sind viel unterwegs, sehen viel, bekommen viele neue Eindrücke. Was hat Sie zuletzt da beschäftigt? Welche Branche, was für einen Eindruck, was für ein Unternehmen fanden Sie spannend?
Eine Menge an Firmen. Ich komme nochmal zurück zum Healthcare-Bereich, weil das war einfach faszinierend. Ich allein in meinem Konferenzraum sitze. Was im Moment ja passiert, ist, dass der ganze Healthcare-Bereich in diesen Bereich GLP-1 reingeht. Also die ganzen Abnehmmittel, die eigentlich gegen Diabetes gedacht sind, aber beim Abnehmen helfen und allgemein die Gesundheit der Menschen in unbekannter Weise verbessern. Also in unerwarteter Weise verbessern. Und dann sitze ich auf dieser Konferenz in einer Präsentation einer kleinen dänischen Firma namens Zealand Pharma, also wie Zealand, Z-E-A, Zealand Pharma, die sagen, sie arbeitet an GLP-1 und GLP-2 Agonisten. Da denke ich, habt ihr auch was davon? Bekommt ihr Geld? Und natürlich haben diese Firmen dann, bekommen Meilensteinzahlungen von den Großen, wenn das Ganze mal am Markt ist. Wann das an den Markt geht, weiß ich nicht. Aber ich weiß, diese kleine Firma ist Technologielieferant für einen Großen. Und das sehen wir an ganz vielen Stellen, nicht nur bei GLP-1, bei dem Modethema, sondern auch bei Krebs. Das ist eben die BioNTech natürlich, aber auch andere Firmen wie zum Beispiel CRISPR, die das Gen editieren und eins der ersten Medikamente, ich glaube das allererste Medikament zulassen, dass das Gen repariert. Stichwort Sichelzellenanämie, das ist ein Gendefekt, den kann man effektiv reparieren. Und das ist eine Firma von wie CRISPR, die wird dann, wenn das sich durchsetzen sollte, bei jedem behandelten Patienten Geld kassieren. Und jede Behandlung kostet $2 Millionen. Und so sehen dann in der zweiten Reihe hinter den großen Namen stecken eben Firmen, die Technologielieferant sind und von den großen profitieren. Und auf die würde ich im Moment schauen. Ich habe auch einige von denen spontan nach der Konferenz dann gekauft.
Das ist sicherlich ein ganz gutes Zeichen, wenn Sie da so überzeugt davon waren und Sie dann direkt gekauft haben. Herr Dr. Leber, ganz herzlichen Dank wieder für das Interview, für die sehr spannenden Einblicke. Beobachten wir die Börse mal über die nächsten Wochen und schauen, ob dieser Favoritenwechsel passiert. Hi. Herr Leber, ganz herzlichen Dank und Sie bleiben mir wie immer am Ende nur zu sagen, bleibt investiert.